Andernfalls müsste die Voraussetzung bestehen, dass, etwa als getrennte Körper, für die stehende und die waltende Macht zwei Teile existierten. Dadurch wäre, sofern auf dieser Basis ein Kindervolk erschaffen wäre, dessen Freiheit pure Illusion. Im Sinne unseres Taturjahres kann jeder gegen wieder göttlichen Missbrauch kämpfen. Es kommt demnach in Wegfall, dass schöpferähnliche Entfaltungen aus der von mir gestellten Probe kommen, was einer Willkür unterläge, ein vorbestimmter Schöpfungsablauf, der von meiner stehenden Polarität abhängen würde. Die Macht der Freiheit für die Probe ist allein der Freiheit unterstellt und wird stets aus ihr zu schöpfen sein. Ihr prüft zu Recht. Wenn keine andere Kraft oder Macht neben dir vorhanden ist, woher kommt den Kindern solche Freiheitsmacht? Das ist kein schweres Rätsel, meine Ersten. Selbstverständlich habe ich aus meiner Macht in die besagte Freiheit einen Machtanteil gelegt, der jedoch nicht meinem ersten Fundament, den Bedingungen, entspringt. Gleichbedeutend mit dem mir ewig vorbehaltenen, stehenden Prinzip, sondern eben dem Gesetz des freien Willens, dessen Grundgefüge ich meinem waltenden Prinzip entnahm. Daher bleiben bis zum Tatjahrende die zwei ausgleichenden Prinzipien bestehen, die in meiner alleinigen Urmacht und in der den Kindern überlassenen Mitmacht ihre Prägung haben. Wird ein Kind geboren, hat es ja von Anfang an die ihm unbewusste Kraft zu wachsen und sich zu entwickeln. In seiner zunehmenden Reife bedarf es dann der bewusst gelenkten Führung, die aber seine Freiheit unangetastet lässt, zumal während einer Probezeit. Gleicher Art sind die Entfaltungs- und die Führungsmacht Bestandteile der freiheitlichen Probe, die, und zwar die gerechtfertigt erlangte, das Kind auch aus sich befähigt, den freien Gehorsam zu erwerben. Gleich groß kann sich die Widersetzlichkeit entwickeln. Du hast also recht erkannt, dass euer Einsatz weit mehr gegen als für die Freiheit erfolgen muss. Das bringt ihr keine Auflösung, sondern extra starke Stabilität, und ihr könnt zufolge dessen der großen Schöpfungsfreiheitsprobe beruhigt entgegensehen. Alles das hat seinen Grund im zweiten Fundament. Ich verkünde euch noch etwas im Voraus, dass ihr auch hierin gut gewappnet seid. Ihr fragtet, warum ich euch es überließ, dieses Gesetz anzuerkennen und als zweites Fundament meinen Bedingungen gleichzustellen. Ihr werdet prüfen, ob es nicht doch besser gewesen wäre, wenigstens teilweise, das zweite Gesetz vom ersten abhängig gemacht zu haben. Doch die Klärung dessen, die das Auf und Ab mit sich bringt, wird das Licht euch vollends offenbaren. Seht zu, dass die Wahrheit in euch unzerstörbare Wurzeln zeitigt. Und das sei euch gesagt. Meiner segnenden Hände könnt ihr jederzeit gewiss sein, denn auch die Freiheit und die ihr zugeschnittene Erprobung liegen mir zurecht in der Hand, die ihr Werk zu tragen und zu erhalten weiß. Wer mir seine Freiheit übergibt, wird sie schöpfungsgesegnet zurückerhalten. Nun aber folgt mir nach, in die zweite Tagesstunde soll noch der Weg der Geduld entfallen. Auf dem Weg zur fünften Sonne bleibt Ur stehen. Alaniel Madenia bedenken eben, dass sich nun am Liebetag Urs dritter Herzteil völlig offenbart. Da bedarf es für die Träger der Gotteigenschaften einer anderen Ordnung. Gott fragt, warum sie nicht das Haus bereiten wollten, das am vergangenen Schöpfungstag ja geweiht worden war. Alaniel entgegnet, dass es seiner Ansicht nach darauf ankäme, in Geduld sich zu erproben, sich der Liebe hinzugeben und Gottes reichste Tagesoffenbarung zu erhalten. Darum möchten sie das Haus der Geduld mit Ur gemeinsam zubereiten. Ein Strahl aus dem Heiligtum, das in kristallener Herrlichkeit auf hohem Berge thront, trifft den Engelsfürsten, und es ist zugleich der Strahl aus machtvollen Augen. Durch Alaniel Madenia breitet er sich über alle Ersten aus. Während der Hüter im Hause wacht, holt der Heilige die Ersten ein. Vor dem Altar liegt das weiße Lamm, die erste Lebensarbeit der Geduld. Auf der Rückenlehne des hohen Hausthrones sitzt die weiße Taube mit weit gespanntem Flügelpaar. Leiser Ahnung voll über die gewaltige Bedeutung betrachten alle staunend dieses Bild. Nach dem Hausamt tritt der fünfte Fürst zum Altarherd. Das Lamm hebt seinen feinen Kopf sanft zu Ur empor. Und der Heilige beginnt zu sprechen. Träger der Geduld, meine Sadhana, Fürsten meines Königreiches, kaum geahnte Wonne, desgleichen aber auch noch nie empfundene Kraft, paaren sich für euch mit der Schwere, die mein Liebetag als ersten Segen gab. Ihr fragt, warum die Tiere auch als Haussymbole gelten. Liebe Kinder, Alle Zeichen haben ihren Schöpfungswert und ist keines, das nicht ernstlich, symbolhaft meinen und euren Weg überstrahlt. Alle Zeichen, selbst das Kreuz als dominant, erfahren ihre höchst schöpfungsgewaltige Bedingung durch das Lamm und durch die Taube. Denn die ihnen innehaftenden Gewalten personifizieren meines heiligen Lebens größte Ausdrucksfähigkeit in der Probe und im Opfer offenbarend dargebracht. Im Hause des Ernstes wurden Schöpfungsprobe und Schöpfungsopfer angezeigt. Wenn in der waltenden Freiheit nicht gesamt der freie Gehorsam geboren wird. Ihr wisst, dass ich während einer Probezeit meine Macht nicht unbedingt walten lasse, denn das Gesetz meiner Bedingungen darf nicht allein über dem der Freiheit walten. Seht, so rein weiß wie die Taube mit tragenden und bedeckenden Flügeln, so erfüllt sich meine Probe und so unschuldsvoll wie das Lamm vor der Macht meiner Herrlichkeit am Boden liegend, wird mein Opfer sein. Wie das aber dennoch meine Rechte lenkt und ewig es verwahrt, so die Probe aller Kinder aus und in meiner Probe. Ihr etwa nötig werdendes Mitopfer aus und in meinem Opfer. In diesem Sinne kann das Kreuz zum zweifachen Tageszeichen werden. Beide Zeichen der Geduld sind hochbedeutsam für die Liebe, weil ohne Geduld auch die Liebe nicht zur Höchstentfaltung kommt. Denn Geduld und Liebe sind mein Gottherzteil und erst mit seinem vollen dritten Strom ist der vierte Urstrom einer heilig geweihten Feier zuzuführen. Es ist also viel Geduld aufzubringen, um der Liebe zu ihrer werkgerechten Vollendung zu verhelfen. Durch meine Kinder soll der Liebetag dergestalt seine Krönung haben. Nun offenbare du dein Herz, Fürst des Hauses. Alaniel, Madenia treten näher. Sie nehmen ihren Kelch zur Hand. Im Heiligtum war vom Morgen an der Inhalt des großen Herdkelches rot wie Blut. Das in geistiger Substanz ihren Leib belebt. War an den Vortagen im Kelch des Heiligtums nicht klares Wasser? Das war dem Fürsten der Geduld bewusst geworden. Und noch etwas hatte er gesehen. Am Kreuz des heiligen Herdes hatte sich früh eine dunkle, herrliche Rosenknospe hochgerankt und war über dem Querbalken geheimnisvoll erblüht. Diese Blüte leuchtete in der Form eines strahlenden Herzens. Oder war ihm allein das so vorgekommen? Es hatte ihn erschüttert, doch er kann es nicht deuten. Erst später, bei dem offenbarten Opfer, wird der Geduldsträger wissen, dass ein Stich durch seine Seele drang, als er in der herrlich reinen Frühstunde, die dem Liebetag Vater und Kind bescherte. Kelch und Kreuz, Rose und Herz, Lamm und Taube vor sich sah. Jetzt aber redet er. Heiliger Herr und Gott, du hast deine Kinder groß gemacht. Du gabst uns einen guten Anteil von der Fundamentsgestaltung deines reichen Schöpfungstages als gesegnete Vorwegnahme von der Krönung dessen, was noch kommt. Unsere Fragen, die wir bringen dürfen, und was du dazu zu sagen hast, sind die Zukunftsbahn des Tatuhrjahres. Das geschieht gewiss, damit wir vorwärts kommen können und deine Worte begründen, umfassend das Hochziel deines Tatzyklus. Das für uns Herrlichste ist das uns gegebene Teilhaben an deinem schöpferischen Schaffen. Du hast uns befähigt, den erhabenen Werkablauf zu überschauen, soweit wir als deine Ersten von unserem Lebensanfang an dazu ausersehen sind. Du Köstlichkeit des wunderbaren Schöpfungsmorgens im Strahl der Urlichtsonne, mit seinem Jubel, seinem Glanz. O Ur, o Gott, lasse mich im Voraus danken, denn du hast im Vorhinein als Vater Geduld, Liebe und Barmherzigkeit vereint, hast schon des Tages Ende herrlichst dargeboten. Dir sei unser Dank gebracht, der sich mit deinem ureigenen Jubel über deine Schöpferwerke messen soll. Ich bin gewiss, dass Uraniels Waage hier auch ein einerlei Gewicht enthüllen wird. Nun will ich vor deiner Majestät bekennen, als verspürte ich den Puls des Schöpfertums. Sieh in Gott Geduld auf mich herab und deute uns, was unsern Freiheitsprobeweg erhält. Du hießest mich, den kostbaren Kelch mit Wasser aus meinem Brunnen füllen. Der große Kelch auf deinem heiligen Herd war noch an jedem Morgen bis zum Abend das Gefäß des Lebenswassers aus deinem Quell der Mitternacht. Ob im geheimen Schaffen deiner wundersamen, uns verhüllten Nächte, dein Kelch jemals etwas anderes barg, kann ich nicht merken. Das lebt allein in dir. Doch in der neuen Frühe, als wir aus deiner guten Urhand wieder unser Dasein nahmen, war dein Kelch mit einem anderen Lebensborn gefüllt. Rot, wie das Blut des Körpers, leuchtete dunkel, sanft und schwer zugleich, auch das Rot der Rose, die nun das Tageszeichen ziert. Und die Rose hatte sich verändert, als ich sie besah. Wie flüssiges Gold, rein leuchtend wie Kristall und doch blutrot, glühte mir ein Rosenherz entgegen, eingebettet in herrlichem Silberkranz, den ein Strahl deiner Ursonne um den Kreuzschmuck wob. Wohl erkenne ich, dass das mit dem Ablauf des sechsten, nun erst richtigen Kindtages zusammenhängt. Durften wir doch einen tiefen Blick in deine Waltung werfen, die ein Auf und Ab frei geschehen lässt. Aber wie bezieht sich das Erkannte nun auf uns? Dass wir damit in Verbindung stehen und vielleicht die Freiheitstat in zweifacher Art sich zwischen uns und das wundersame Offenbarungsbild schieben kann, etwa als gerecht tragender Waagebalken oder als ungerechte Scheidewand. Das spüre ich genau. O Gott und Vater Ur, erleuchte uns aus deiner Güte, Gnade, Langmut und Sanftmut, dass wir den Kampf gegen diese Scheidewand, notfalls gegen uns, bestehen können. Fürst der Geduld, hochgerecht hast du den heiligen Zusammenhang von Nacht und Tag verspürt. Doch nicht erst in letzter, sondern in der Urnacht zwischen Wort und Tat Urjahr löste ich des Kreuzes Schale, in der der Fruchtkern in der viergeteilten Schöpfung schon sein Wesen trieb. Jedoch ins Erdreich einer Tat wurde dieser Same erst in jener Nacht, in Klammer zum fünften Tatjahrtag, gelegt, nachdem ihr in eigener Souveränität das freie Willegesetz anerkannt und den Bedingungen angeglichen habt. Die Nacht, die meinen Gottesherzteil dem Kindwerk öffnete, befruchtete den Kern, der während des Tages der Geduld ruhte. In vergangener Nacht brach mein Erdreich auf, und der liebe Tag lässt den Samen herrlichst wachsen, das edle Reis, den königlichen Spross. Doch auch dir gilt eine Frage, ehe meine Antwort folgt. Ich bin darauf bedacht, die Erkenntnis in euch anzurühren, ihr sollt sie ebenfalls als Edelreis treiben lassen. Denn was ihr dem Tage gebt, das ist mein Lohn, und was ich hinzuzugeben weiß, ist euer Lohn. Werdet ihr ihn messen können? Nun die Frage: Wie willst du einen Kampf gegen dich selbst aufnehmen und warum? Denkst du, dass dadurch der freie Gehorsam aus der Probe zu erzielen sei? Siehe zu, mein Fürst, und prüfe in Geduld. Indessen bereite ich den Weg zur Liebessonne vor, die ihr zum ersten Mal betreten werdet. Alaniel Madenia bleiben kniend zurück. Das Lamm, dessen Augen an die sanft dunklen Augen Urs erinnern, blickt sie an. Auch die weiße Taube, die ihre Flügel nun zusammenfaltet. Die Zeit bleibt wieder ungemessen. Doch die Schöpfungsuhr misst den Fortgang aller Werke und reiht sie ein in Raum und Zeit der Urewigkeit. Ur betritt daher zur rechten Zeit den Altarraum, dass ein Herz das Denken und Erkennen seiner Kinder registriert. Nachdem er und die anderen alle ihre Plätze eingenommen haben, spricht Alaniel: Ewig heiliger Ur, ewig einziger und wahrhaftiger, Hochpriester Melchisedek, du hast es für recht befunden, mir eine schwere Frage vorzulegen, deren Beantwortung noch aus keinem miterlebten Schöpfungstag zu heben war, sondern aus der Möglichkeit freiherrlicher Entwicklung einer Lebensprobe. Können wir nicht wissen, wie sich diese Probe zu gestalten hat? Wie sollen wir dann wissen, ob wir uns auf einen Kampf für oder gegen uns zu rüsten haben? Noch umflutet uns das Licht der Urewigkeit. Unser Weg ist eine Himmelsleiter von Erkenntnis zu Erkenntnis, was du in unnennbarer hoher Güte unsere eigene Arbeit nennst. Dabei schöpfen wir ursächlich alles doch aus dir. Licht und Leben aus dem Urlebenslicht. Trotzdem sehe ich die Aufgabe klar vor mir, gegen uns zu ringen, um für dich zu siegen. Auf dieser Basis sind wir die Gewinner gegen einen Übergriff aus der Kindfreiheit. Das wird ein unerbittlicher Kampf, wie es noch keinen gab. Allein deine Ausgleichskämpfe stehen höher. Diese wurden von zwei sich höchst einigenden Urmachtteilen ausgetragen. Doch jener Sieg, Allheiliger, konnte damals auch nicht größer sein als dieser, der vor dir liegt. Denn der Kommende hat seine Wurzel in den Ausgleichskämpfen. Darum soll unser Kampf einer gegen die uns von der Urbahn abbringenden Freiheit sein. Und der Sieg daraus ist allein der deine über jede Dämonie. Ein Geschöpf, das aufbegehrend des Geistes Freiheit zur Widersetzlichkeit benutzt, soll als Dämon bezeichnet werden. Es stünden sich dann Göttlichkeitsprinzip und Dämonismus kämpfend gegenüber. Deine Ersten, denen du dein Werk gemäß der waltenden Machtpolarität mit übertrugst, rüsten sich zu diesem Kampf. Wir konnten immer selber handeln. Deine Worte leiteten uns an und waren kein Befehl. Doch durch die Offenbarung deiner hehren Urperson, aufgeschlüsselt in der herrlichen Vierwesenheit und den 7 Grundlebensstrahlen, ließen wir uns willig lenken, zu jeder Stunde aller Tage. Dadurch hast du uns bereits den Gehorsam beigebracht, der uns zu einer schönsten, wertvollsten Freiheit wurde. Also haben wir nicht unsere Persönlichkeit als Machtfaktor der Schöpfung eingesetzt, sondern dich allein, Allheiliger. Will einst die Macht der Freiheit unseren Gehorsam unterdrücken, so hilf, dass wir an deine hohen Ausgleichskämpfe denken, die uns das Leben und das Dasein brachten. Mit aller mir zu Gebote stehenden Kraft werde ich gegen mich selber kämpfen. Das ist das Wie des Kampfes. Ich führe deine gerechtgestellten Bedingungen ins Feld. Sie sind meine besten Waffen. Bedingungen und Freiheit zu einem herrlichen Gespann zu machen, ist die uns gestellte Aufgabe, wie auch du, Allmächtiger, einst dein Ursein ausgeglichen hast, damit sich das vorgeschaute Kindwerk schon von seinem ersten Lebenshauche an durch eine Aufteilung deines Urherzens in die 4 Wesenheit und die 7 Eigenschaften zu dir erheben ließ. Du fragtest noch, ob und warum solch ein Kampf geboten sei. Nun, er ist schon durch die schöpferbefähigte Macht bedingt, die du in unsere Freiheit legtest. In Erkämpfung lässt sich dieser Machtanteil im Göttlichkeitsprinzip erhalten. Anders würde er von vornherein zum Dämonismus werden. Damit ist auch das Warum bestätigt. Im Augenblick, wo ich sogar nach Früchten greifen könnte, die erst am Tatjahrende voll reif werden und vorher ungenießbar sind, stelle ich mich in Gehorsam unter die Bedingungen, die deiner Weisheit zufolge uns dann erst solche Früchte überlassen wollen, wenn wir als Geschöpfe in der Bewährung dieser Freiheitsprobe auch aus unserem Geist und unserer Seele zu vollreifen Kindern herangebildet sind. Das ist dein Aufbau und dein Ziel. Überbrückt durch die innegehaltene Richtung und den vollendeten Lauf unseres Tageslebens. Dazu ist der schwere Ernst ganz besonders einzuflechten. Siehe, Vater, du hast dich uns geoffenbart, als trügen wir das Vollziel schon in uns. Das ist es aber nicht. Noch waren nicht alle sieben Eigenschaften dominierend, wobei auch nicht der werkbedachte Vollteil deiner Urperson enthüllt sein kann. Ist es das noch nicht, so fehlt uns die Verbindung und innere Vereinigung zwischen Schöpfer und Geschöpf, Priester und Geist, Gott und Seele, Vater und Kind. Der Tag des Ernstes gab dein Testament. Im Ernst kann die Probe je bestanden werden. Denn erst haben wir uns als Geschöpf vor dir zu demütigen, ehe wir das Prädikat vollendet haben können. Ich sah in meiner Altarflamme das Feuer deines Herdes, das die Vielzahl deiner Werke gleich silbermatten Perlen auf einem Ringe aufgereiht enthielt. Jedem getreuen Vasallen hattest du ein Werk anvertraut. Du throntest über diesem Ring, hieltest ihn in deiner Rechten, trugst ihn an deiner linken Hand und standest auch noch mitten unter ihm. Doch erst in der letzten Tatjahrwoche wird der treue Perlenring vollendet sein. Seligkeiten über Seligkeiten sind des Lichtes goldene Stufen, die dort hinauf uns Kinder führen. Nicht die Schöpfungsfreiheit, sondern der erkämpfte, freie Gehorsam baut uns die goldenen Hochzielstufen, deren sicheres Geländer deine Bedingungen sind. Diese sind, zusammengefasst, der höchst einfache Hinweis, deine Lehren als die besten Lebensgrundpfeiler zu erkennen und in ihrer Befolgung deine Taten zu den unseren zu machen. Noch hast du uns gegenüber deine Schöpfermacht nie angewendet, und wie leicht kann das geschehen? Wer will dich daran hindern? Sollten wir nicht umso mehr unseren Gehorsam als Liebedank entgegentragen? Ja, das sei getan. auch in der Kampfaufnahme wie erkannt. Dann werden einst die königlichen Perlen so groß sein, dass sie die Fülle großer Herrlichkeiten der sich jetzt aneinanderreihenden 7 Schöpfungstage in sich bergen. Dadurch wirst du uns den Lohn des freien Gehorsams in unsere Hände geben, und wir können den Preis des erkämpften Zieles in deine heiligen Allmachtshände legen. Also sehe ich der großen Freiheitsprobe in Geduld entgegen, die den glorreichen Sieg gelingen lässt, wenn man sich selbst der Freiheitsmacht begibt und die Allmacht deinen Händen überlässt. Alaniel sprach recht. Die ersten sehen es Urs heiligem Antlitz an, und die Taube breitet wieder ihre Flügel aus. Ur spricht: Meine Kinder, wer die Worte der Geduld beherzigt, wird im großen Schöpfungsablauf nicht die Erprobung meiner Macht an euch, sondern mehr die Macht meiner Liebe für euch erkennen, und dass die Liebeprobe jene Schöpfungsperlen wirklich auszugeben weiß. An einem Beispiel sollt ihr die Größe dieses Zuspruchs sehen, darum merket auf. Sadhana sprach an meinem heiligen Herd: Ihr 4 ersten Fürsten, eiltet auf den Wegen uns voraus, was in meinen Bedingungen wie dazu in eurer Freiheit lag. Alaniel, Madenya hätten Kraft des freien Willens auch so handeln können, was nicht falsch gewesen wäre, zumal ihr nicht ganz ahnen konntet, was an diesem Tag die Straße zur Geduld uns bringen wird. Meine Bedingung hatte vorgesehen, dass ich selbst das Haus bereitete und mein Fürst mir dabei dienen sollte. Ich konnte das ja offenbaren. Dann wäre es aber eher ein Befehl als eine Anweisung gewesen. Ein Befehl geschieht, wenn sich eine neue Folge formt und meine bestimmende Führung nötig ist. Dabei erleidet aber auch der freie Wille keinen Zwang. Allgemein ist mir lieber, wenn jemand sich aus eigener Erkenntnis leiten lässt, denn so erhöhen sich seine Seligkeit und meine Freude. Um das zu bewerkstelligen, gab ich jedem Kind das Herz als Ursitz meiner Stimme. Im Herzen ist der Geiststrom wahrzunehmen. Nimmt ein Kind die Strömung auf als gute Stimme und folgt ihr aus eigenem Antrieb nach, so ist das Freiheitsgesetz durch die Einhaltung der Bedingungen gewahrt. Dergestalt bestätigt sich das Ziel aus jeder einzelnen Erscheinung, und ich nehme durch die Kinder meine Krönung an. Meine Kinder aber werden von mir allein gekrönt. Alaniel, Madenja, beachteten die Herzensstimme wie ein eigenes Gebot, weshalb sie ganz frei handelten. In dieser Freiheit jedoch meine Rechtsbedingung walten ließen. Dafür ernteten sie einen reichen Lohn. Sie sahen in der Flamme ihres Altars etwas Künftiges, das mit der Schau zur inneren Wirklichkeit geworden war. Was sich jetzt oder später derart kundtun lässt, bleibt dem Kinde und dadurch auch der Schöpfung als Tatsache erhalten. Solcherlei Erkenntnissen folgt unbedingte Segnung nach. Bei all diesem handelt es sich nicht um jene Ehrung, die ihr mir erweisen wollt, sondern dass zwei Schöpfungsmächte geheim zusammenhängend handelnd wurden. Ihr prüft, ob ihr eure Herzensstimme schon beachtet habt. Ich bestätige es euch und setze noch hinzu, dass das Innere alle Zeit die wahrste Verbindung mit mir hat, sobald ein Kind mit Freude, Eifer, Dankbarkeit und tiefste Hingabe meine Stimme in sich wachsen lässt, bis es alles Äußere meistern lernt. Seht, das Äußere existiert des Werkes wegen, das Innere aber um meinetwillen. Kein Äußeres kann sein, wenn es nicht die Gestalt, sei es in Gedanke, Wort und Tat, aus dem Inneren erhält und seine Erhaltung daraus schöpft. Das betrifft vorzüglich meine Stimme. Wer diese äußerlich hört und beachtet, der mag mich wohl erkennen. Wer dagegen erst willig auf die innere Stimme den Hauptwert legt, der hat und erfüllt beides und ist also schöpfungsreich gesegnet. Denn das Aufmerken auf das Innere ist schwer und verlangt vollsten Ernst. Was du, Alaniel, im Heiligtume wahrgenommen hast, wird in allen Einzelfällen aufgetan. Eines bedingt das andere. Jeder trägt jedermanns Vollendung. Ich bin bereit, aus den euch bekannten Ausgleichskämpfen des Tages Probe aufzunehmen, weil kein Kind vollbringt, was ich nicht zuvor vollbrachte, unabhängig ob nach meinem Ursein oder aus der Offenbarung meiner Urpersönlichkeit. Gewiss wird meine Probe eine andere sein als die eure. Ich muss aber auch ein Opfer bringen, wenn in falscher Freiheit sich ein Kind von meiner Seite stiehlt. Darum wurde auch mein eigener Kelch gezeigt, gefüllt mit meinem Blut, das ich selbst als Ur in mir wahrhaftig trage. Das ist der Lebensquell des Geistblutes, in dem sich die vier Uressenzzentren vereinigen. Doch Kraft und Gewalt offenbaren einem Schöpfungswerk, das Priester und das Gottestum. Zugleich enthüllte sich des Kelches ursprünglicher Inhalt als Lebensstrom meiner Schöpfermacht. Durch die, wenn nötig, Opferung meines geistigen Blutes, des heiligen Lebensbonds, bleibt allein der Urquell meinem Kindervolk erhalten. Darum stand auf meinem heiligen Herd der Kelch, angefüllt mit dem Opferwasser, das Opferblut heißen wird, um von vornherein meine Werke hochgesegnet zu bewahren. Und hier im Hause der Geduld steht der Kelch mit dem Urlebenswasser, denn in für euch unvorstellbarer Geduld werde ich ewiglich den Wahrheitsborn für alle Kinder hüten. Ohne Schöpfermacht gilt es, das Opfer aufzunehmen und bis zur Neige auszutrinken. Das kann einzig und allein nur die Geduld erbringen. Das Opfer selbst müsste dann im Zeichen dieses Tages dem heiligen Kreuz geschehen. Ihr habt am Weisheitstag, wenngleich durch mich geheim gelenkt, das Werk mit Kostbarem ausgeschmückt. Ihr ahntet nicht, dass es sich, zumal in einer Sache, um ein heiliges Symbol, ja, um ein Mysterium handelte. Ihr schmücktet den heiligen Herd und eure Hausaltäre mit weißen und roten Rosen und weiß und rot gefüllt, zeigten sich hier der Geduldskelch und im Heiligtum der Schöpfungskelch. Und es stehen die roten Rosen links, die weißen rechts. In Klammer Matthäus 25, 32 bis 33. Soll ein hingestürztes Kind vom roten Opferblute wieder aufgerichtet werden, so wäre dann die rote Rose als Symbol des Opferträgers an das Kreuz zu heften. Darum zeigte sich daran die rote Rose gleich einem strahlend hellen Herzen. Und dieses Herz schlägt liebewarm für jedes Kind in meiner Brust. Ur deutet darauf hin und sagt: Schon im Vorspiel einer Opferung, in Klammer Entstehung der Materie, erhielten diese edlen Rosen eine Waffe. Sobald ein Dämon ersteht, werden sie mit Dornen angetan, die wider mich erhobene Hand verletzen. Das soll zugleich ein Zeichen sein für jene Kinder, die nicht im Gehorsam freier Liebe bleiben. Dass ohne Verletzung kein Kind widersetzlich nach dem einen oder anderen meiner Urrechte greifen kann. Das Gold am Rosenherz bin ich der Ur, wie ihr mich in voller Weise schauen könnt. Wenn der Weiße und der Rote Lebensborn, in Klammer auch Weiße und Rote Blutkörperchen, wieder in einem Kelch als Wasser aus der Mitternacht auf meinem heiligen Herd steht. Das leuchtende Kristall stellt alle in meinem Herzen wohnenden Kinder dar, die den Gehorsam über ihren freien Willen hoben. Das sanfte, schwere Rot der Rose ist des Opfersohnes Tat und Leben. Beides bildet sich zu einem Ring, was besagt, dass durch die Opfertat das ganze Kindwerk an mein Ursein angebunden wird. Der Silberstrahl als Krone über diesem Herzen und es einringend zeigt im Voraus an. Das Hochziel fällt in meine Hand. Im Lichte meiner Ursonne steht dann als köstliche Krone des Opfersohnes geschrieben. Es ist vollbracht. Nun hat die zweite Stunde ausgeschlagen und wir begeben uns ins Reich der Tageskönigin. Aber die Geduld, meine Kinder, müssen wir, ihr sowohl wie ich, in reichstem Maße weitertragen. Das Kommende wird es sonst zerbrechen, wenn nicht aus meinem Gottherzteil die Geduld das Fundament ergäbe. Nach dem Hochamt wandeln sie die rotgesäumte Straße zur noch unbekannten 6. Uhr Zentralsonne. Das Lamm geht zur rechten Urs. Die Taube fliegt in weiten Kreisen über ihm. Bald aber bückt sich Raphael, hebt das Lamm auf seine starken Arme und trägt es urbehutsam nach. Welch heiliges Mysterium! Vor dem Sonnenhügel verhält Ur seinen Schritt und sagt: Meine Kinder, ihr seid mir willig nachgegangen und wurdet mitbestimmend, indem ich manches Werk euch übertrug. Doch auch ihr habt mir etwas überlassen, und zwar euren Willen, mittragend zu sein. So verschmolzen sich in euch beide Grundsubstanzen meiner Eigenschaften. Ihr bestimmender und ihr tragender Charakter. Es wäre euch verständlich, würde ich an diesem Scheideweg, der ein Hinauf und ein Hinab ergeben kann, die Entscheidung euch nochmals überlassen, lieber vom Freiheitsgesetz als gleichwertigen Partner meiner Bedingungen zurückzutreten, zumal sich schon viel Schweres offenbarte. Ihr fragt, ob ein Abbiegen möglich sei und meine Bedingungen allein das Werk vollenden könnten. Nun, ein Ja käme zustande, sagtet ihr zufolge meiner letzten Hinweisung, dass alles für die Kinder eine allzu schwere Last bedeute, sobald nur eins die Schöpfungsfreiheitsprobe nicht bestünde. Ein Nein ist gegeben. glaubt ihr höchst vertrauensvoll an meinen Sieg. Meine Liebe macht sich hier noch einmal Halt. Ihr spürt ihr Walten, soweit der erst angebrochene Tag sie euch vermitteln kann. Doch meine grenzenlose Liebe hegte längst schon den ganzen Tag in die euch unvorstellbare Gottgewalt ein.